Mit 40 kann man es mit dem Tiger.
Mit 40 kann man es mit dem Tiger.
Der, der mir jetzt da gerade nachplappert hat, das ist der Frank.
Und der andere ist der Duri.
Wir sind zwei Kumpels, die sich leider viel zu wenig sehen.
Und haben darum beschlossen, aus unseren Gesprächen denen ein bisschen mehr Verbindlichkeit zu geben und jeden Monat einen Podcast aufzunehmen.
Das ist die wunderbare Idee und wir hoffen, euch macht es genauso Spass wie uns.
Jetzt hast du mich gerade überrumpelt, Frank.
Ja, das manchmal braucht es das. Vor allem, wenn man so lange geschlafen hat. Ich habe gerade unmittelbar vorher so halbe, ich bin so ein bisschen angelegen und habe noch so einen Podcast angefangen zu hören. Und dann schlafe ich eh manchmal so ein bisschen, also wenn ich dann liege und Podcast höre, dann kennst du das auch. Ich habe das,
ja,
auch so.
Das passiert mir viel, ja, ja. Wenn ich am Abend ins Bett liege und denke, ich höre noch einen Podcast oder ein Hörbuch, dann komme ich aber nicht mehr viel mit über.
Mhm. Ich habe das ja auch mit der Simona so, wir haben das Weile lang so Bücher vorgelesen. Und das Schlimme ist, der, der zulässt, einfach, ja, innerhalb von kürzester Zeit schlafen. Und sie aber auch. Das ist ja, einfach, ja, der liest dir, ja, und du musst nicht das Gefühl haben, du bist besonders fertig. Aber wenn dann so die Stimme im Ohr und so liest dir jemand etwas vor, zack, bist du weg. Und am nächsten Tag so, hä? Was ist gestern? Wir haben das dann immer ein bisschen Jux draus gemacht, dass wir so Testfragen gestellt haben. Was ist genau passiert?
Ja, und mir passiert das auch am Nachmittag. Und nachher siehst du, kannst genau schauen, also dann suchst du die Stelle, musst du dann eh wieder zurückspulen, um die Stelle zu finden, wo du weiterhören. Und dann weißt du genau, wie lange du jetzt gerade geschlafen hast.
Es gibt ja also, auch so, ja. Ja, es hat so Experimente gegeben, das haben wir jetzt gerade. Letztens habe ich das gelesen, wo dir eine Art ein Hörspiel oder ein Hörbuch vorgespielt wird. Und dann wird irgendwie gleichzeitig gemessen, wie ist das gegangen? Also so im Schlaflabor.
So Tierenaktivität.
Und genau, Tierenaktivität wird gleichzeitig gemessen. Und dann gibt es nachher so Fragen. Oder sie haben dich, glaube ich, unmittelbar, nachdem du sozusagen neurologisch eingeschlafen bist, haben sie dich gerade geweckt und haben dir Fragen gestellt zu Sachen, die in diesem Text vorgekommen sind.
Und?
Und dann ist es irgendwie erstaunlich gewesen, dass du eigentlich schon schlafst, aber gewisse Sachen dich noch erinnerst. Und, also so, ich weiss nicht mehr ganz genau, wie es war. Ich aber es ist recht spannend gewesen, was in dieser Übergangsphase sozusagen passiert, wo du ins Schlafen kommst.
Ja, ich habe ja mal da, weißt du, einen Schlafring gehabt, magst du dich erinnern?
Ja.
Puls gemessen hat.
Den Finger gemessen hat.
Den Finger gemessen hat. Und ich weiss noch, ich habe ganz früh in meiner Schulphase einmal ein Buch gelesen über das Hirn. Und zwar in der Überlegung, dass ich damit das Lernen optimieren kann. Also die Faulheit unterstützen. Und dort drin habe ich gelesen gehabt, dass man eben in der Nacht auch lernen kann. Und dann habe ich einmal Text auf Kassette aufgenommen, sagen wir französisch Vogue, und habe dann irgendwie den Timer gestellt, dass es in der Nacht abgespielt wird. Aber der Effekt ist unterirdisch schlecht gewesen.
Ja, ich glaube, es kommt mega darauf an, wann, in welcher Schlafphase. Oder eben offensichtlich bei dem Übergang gibt es irgendwie wie noch so, dass es du bewusst irgendwie nicht mehr so richtig weißt, aber trotzdem dir gewisse Sachen wieder auftaucht.
Ich mag mich noch erinnern, das war ein Buch von Frederik Fester, mit V geschrieben, und das hat geheissen Denken, Lernen, Vergessen. Das ist, warte, ich schaue mal gerade, wenn das rausgekommen ist. Das ist auf Platz 1 von der Spiegel-Bestsellerliste vom 31. März bis 24. August 1975. Ich muss das irgendwie, weißt du, im Fernsehen oder so, irgendwo mitbekommen haben oder im, ja, Radio.
Ja, die These ist ja schon mal so gewesen, dass, also da hat es x Sachen gegeben, dass man eine Sprache lernen kann im Schlaf und plötzlich kann man sie einfach, so die Thesen, oder? Du musst einfach die richtigen Tapes abspielen in der Nacht und dann kannst du nach 3 Wochen kannst Japanisch.
Ja, also ich habe mich da im Französisch nicht verbessert. Das, genau, ist ja so, weißt du, so die Idealvorstellung. Ohne Fleiss, doch zu guter Leistung.
Jetzt hast du letzte Nacht sehr viel geschlafen, Duri.
12 Stunden minus 18 Minuten.
Also was fast hast du in den 18 Minuten gemacht?
Nein, weißt du, Ich bin verwacht und dann habe ich geschaut und gesehen, es hat mir 18 Minuten gefehlt zu 12 Stunden. Mhm. Und dann bin ich ganz stolz gewesen und habe gedacht, ich bin quasi heute Nacht, bin ich Nummer 1 im Schlafranking.
Also was heisst Nummer 1? Hast du mit anderen Menschen so eine Rangliste oder nur mit dir selber?
Nein, weltweit.
Ah, weltweit.
Du, man muss es hören.
Weltrangliste.
Genau, und dann habe ich mit einer Person...
Denk einfach, du nimmst dann noch mit Babys auf und so. Die sind dann noch ganz anderen.
Nein, das gilt nicht, mit erwachsenen Menschen.
Ach so, da gibt es verschiedene Ligas in dieser Disziplin.
Dann habe ich aber mit der Nina Kontakt gehabt und sie hat 12 Stunden und 10 Minuten geschlafen. Also habe ich um satte 28 Minuten überboten.
Ja, und das, also ich meine, jetzt hast du weltweit die Konkurrenz eingefordert und die erste Person, ja, die fragt, hat dich schon geschlagen. Ja, also, ich weiss nicht, wie zuverlässig das ist.
Bei dir ist das Leben einfach unendlich brutal mit einem.
Ja, es ist tatsächlich so.
Weißt du, denkst du, hast eine Spitzenleistung an einem Kleid?
Die erste Person, die du fragst.
Ja, die erste Person, die du überhaupt Kontakt hast, Deckboom. Nur noch zwei.
Ich mache jetzt einen abrupten Themenwechsel vom Schlaf weg, damit ich nicht einschlafe. Und zwar zu zwei konkreten Momenten in der letzten Woche, so zum Thema positive und negative Gefühle. Das eine war, ich war in der Party mit einem Kollegen und nur so schnell über den Mittag. Und es war mega heiß gewesen und wir haben so ein Schattenplätzchen gesucht, was natürlich alle anderen auch haben wollen. Und dann hat es so einen jungen Baum gehabt, der gerade so für zwei Tüchli ein bisschen Schatten gemacht hat und dort ist noch niemand gelegen. Und wir haben gefunden, komm, wir liegen doch da vorne her, irgendwie läuft so an. Und ich sehe so im Augenwinkel einen Mann und eine Frau, die etwa gleich weit entfernt von dem Schatten, etwa gleich schnell an genau gleichen Ort hersteuern. Und ich habe so ein Gefühl in mir gespürt, von ich möchte jetzt so für eine Hechte und mich so auf den Schattenplatz werfen. Und habe einerseits gewusst, es sieht nie so gut aus, wie ich mir das vorstelle, wenn ich das mache. Dann habe ich so gemerkt, der innere Konflikt von so, du hast so ein Bild oder so Lust, etwas zu machen. Und du machst es dann aber nicht, weil es irgendwie auch sozial nicht so in den Kontext passt. Und dann habe ich dem einfach nachgegeben und habe so das Tüchli gerührt. Also, mein Handtuch. Dort hergerührt, wie so, okay, wie so der Tourist, der so mit seinem Tüchli den Liegestuhl reserviert. Und wo das Tüchli so dort liegt, der Moment, wie die beiden mich anschauen, so im Sinn von, was ist jetzt da, was machst jetzt du genau? Weil sie haben, glaube ich, uns gar nicht gesehen, aber es war wie so, komm, wir gehen daher und plötzlich schmeißt einer das Tuch dorthin. Das war es also mega wert gewesen. Und weil sie haben mich so entgeistert angeschaut und nachher habe ich mein Tüchli geschnappt und habe sie angerinnt und habe gesagt, nein, ist schon gut, ich könnte schon daher, wir gehen da rüber und sind... Und dann haben sie natürlich auch mega müssen lachen. Das ist ein sehr positiver Moment gewesen, wo ich so am Impuls nachgegangen bin, wo eigentlich, also so spannender Moment von, da hätte ich jetzt Lust, nein, das kannst du nicht machen, so, also so. Habe ich sehr lustig gefunden für mich selber, mehr für mich.
Ich habe gerade die Assoziation, früher haben wir in der Schule, im Klassenzimmer, haben wir feste Sitzplätze gehabt. Mhm. Und immer Anfang Semester oder Anfang Schuljahr hat es einen neuen Kampf gegeben um Plätze. Also, es ist jedes Mal neu gemischt worden.
Ja.
Und dann ist es wirklich so gewesen, hast du gewusst, die Schule geht um 7 Uhr auf. Und irgendwie, denen, wo es wichtig ist, wo sie sitzen, nämlich die hinein wollen sitzen, sitzen einfach an dem Tag, um 6:45, schon vor der Schultür gestanden, kommst du auf, bist reingespeedet. Und dann bist du ins Klassenzimmer und hast quasi von der Tür her, hast auch irgendetwas angerührt und hast dich so mitreserviert.
Genau. Hast du noch gut müssen können werfen und so. Das ist schon. Ja, genau so ist es gewesen. Genau so. Und entsprechend haben die mich angeschaut. Und das ist, ja, das ist recht lustig gewesen. Und dann habe ich sozusagen einen Tiefpunkt gehabt, wo ich mich ein bisschen versucht habe zu distanzieren, was mir aber mega schwer gefallen ist. Und zwar bin ich mit meiner Tochter in den Bus eingestiegen. Und dann sitzt nebendran eine Frau her, so mittleren Alters. Und dann schaut sie mich so an und sagt, wohnen Sie auch in dieser Gemeinde? Und ich gesagt, nein. Und dann hat so eine Hasstirade angefangen. Hat angefangen damit, dass sie wegen dem Strassenunterhalt nicht zufrieden gewesen ist und sie sich den Knöchel gebrochen hat. Und es hat geendet damit, also nach irgendwie 10 Minuten, wo sie geredet hat und ich gehört habe, dass sämtliche Gemeinde- und Polizeimitarbeitenden Alkoholiker sind, korrupte Alkoholiker. Und sie, nachdem sie jetzt ein schriftliches Verbot bekommen hat, dass sie jemals wieder am Gemeindepräsident sein Grundstück betrete, dass sie jetzt zum Europäischen Gerichtshof geht. So. Und ich habe nur zugehört.
Ja, eine arme Seele, ja.
Ja, also weißt du, ich will nicht mal sagen...
Sich nicht mehr können lösen von dem Negativen und völlig mit dem Vergehen.
Und ich habe die ganze Zeit so gedacht, sie ist nicht bösartig gewesen, sie hat nicht eine Aggression, also sie ist gefrustet gewesen, aber sie hat nicht eine Aggression ausgestrahlt oder so, dass man, weißt, es gibt ja dann auch so Leute, wo du fast ein bisschen Angst überkommst.
Aber gleichzeitig hat sie das Bedürfnis gehabt, einem Wildfremden
ihr
schweres Leben zu erzählen. Ja.
Ja, und ich habe die ganze Zeit gedacht, was muss ich jetzt machen, dass ich... Also einerseits, dass ich nicht einfach auch mitgegangen in die Richtung. Und was könnte ich machen, wo ihr jetzt zumindest ein bisschen würde helfen?
Also ich meine, das Zentrale wäre ja, dass man eben nicht im eigenen Leid wühlt. Zunächst musst du dir mal klar machen, das Leid, das du gerade empfindest, wie sehr ist das wirklich?
Ja.
Es gibt so im Strafrecht Null-Hypothese. Also du schaust einfach den Fakt an, die Strasse hat Löcher, und dann schaust du das nächste Beweismittel an, weiss ich was, vom Strassenunterhalt. Und dann versuchst anzugehen, was beweist der einzelne Faktor für sich wirklich, ohne dass du mit deiner Hypothese alles auf den Punkt interpretierst. Und was auch ein guter Trick ist, sich halt ablenken. Also entweder rational angehen oder sich ablenken. Was hast du denn geraten? Oder welche Strategie hast du verfolgt?
Ich habe die ganze Zeit gedacht und sie hat die ganze Zeit geredet.
Also du hast dann gar nicht...
Sie hat auch nichts wollen wissen von mir. Sie hat einfach wollen erzählen
von allem. Abladen, ja.
Ich habe ihr gesagt, ja, ich wüsste es halt nicht. Ich habe nicht so negative Erfahrungen gemacht wie sie. Weder mit Behörden noch mit Polizei oder so.
Gut, ich weiss jetzt nicht, ob ihr das etwas hilft.
Nein, das bringt dir natürlich nichts. Das ist ja in erster Linie, habe ich mich gefragt, wie kann ich es jetzt, dass ich nicht da drin absteige, oder? Selber. In so eine, will ich ja mitschwingen mit Menschen. Gerade gut, wenn sie mir nicht vollkommen unsympathisch sind.
Okay, gut, aber das geht ja nur ein Stück weit. Also wenn eine These derart absurd ist.
Ja, aber es ist doch... Sie hat es eigentlich noch mega geschickt gemacht, weil am Anfang habe ich ihr sehr ernsthaft zugelassen.
Mhm.
Weil sie, wie so gesagt, sie hat wie noch so einige, du hast dann schon relativ schnell gemerkt, und dann ist es aber immer absurder geworden. Aber es hat eine gute Dramaturgie gehabt.
Okay, aber wenn man jetzt sich derart verrennt in eine These, ich meine, dann würde ich mir auch noch die Frage stellen, was kann ich an dem ändern und was nicht? Und ich meine,
also, das würde sie fragen. Vom Leben,
nein, jetzt ich mich selber, wenn ich jetzt irgendwie in so ein Leid mit ihnen gerate.
Ja, meine, aber da, weißt du, das ist sie am Punkt, wo sie weit weg war.
Ja, gut, denen kannst du nicht helfen. Aber weißt du, wenn man das jetzt für uns spiegelt?
Also nein, aber die Weisheit ist ja dann. Ja.
Aber die Weisheit ist ja, wenn du in so einem Moment dir selber kannst sagen, okay, was ist unabänderlich? Und das halt einmal einfach auch reinnehmen.
Mhm. Also spannender wäre natürlich auch, was bräuchte es alles, dass man selber an den Punkt kommt? Also wie viel, ich sage jetzt mal, das ist ja jetzt so...
Ja, aber schau Corona an Und schau, wie viele Leute an diesem Punkt gelandet sind. Ja,
genau. Aber das, also, da glaube ich eben, dort ist wie so die Frage, wie viel oder was für Sachen müssten mir passieren, dass ich an so einen Punkt komme, wo ich so das Vertrauen, so das grundsätzliche Vertrauen, ich meine, es ist ja nicht so, dass ich jeder Person bei Behörden einfach das volle Vertrauen schenke. Also, es sind alles Menschen und die sind, haben ihre Fehler und machen Fehler und so. Bis dorthin kommst du, dass du das grundsätzliche System, oder eben sie, die sagt, das sind alles Alkoholiker und die sind alle korrupt und so. Und wenn die Polizei anruft, dann kommt einfach gar niemand. Also, du denkst, ja.
Gut, also, aber wieso?
Das, natürlich gibt es bei der Polizei auch Alkoholiker und bei der Behörde auch.
Aber was ist, also ich verstehe jetzt nicht ganz, warum du dir die Frage stellst. Also ich habe ja eben vorher gesagt, die Lebenskunst ist ein bisschen unabänderlich hinzunehmen. Ich weiß nicht, sagt der Jens Korsen etwas? Der sagt, man soll es nicht nur einfach hinnehmen, sondern man soll es bejahen, weil es sei ja das Leben. Also der macht das Stuhlritual, der steht jeden Morgen auf dem Stuhl als erstes beim Aufstehen und begrüßt den Tag mit allem, was ihm den Tag bringen wird. Also quasi vorwegnehmen, was auch passiert, Stau, irgendein Behördenmitglied, der gar nicht ganz so freundlich ist, ein Loch in der Straße. Er bejaht es und durch das ist er schon vorbereitet, wenn es dann kommt, dass er es gut hinnehmen kann.
Er weiß schon, es gehört auch dazu.
Man muss vom ganzen Herzen bejahen, alles, was einem treffe und das willkommen heissen. Und der Marc Aurel sagt, man dürfe sich nicht einmal wundern. Also auch nicht innerlich murren und sich nicht einmal wundern.
Ja, aber, sich wundern, ja. Ich weiss nicht, wie es gemeint ist, so. Es ist ja, ich finde eigentlich wundern noch etwas Schönes. Sich wundern, wenn es nicht so negativ gemeint ist, dass man findet, was soll jetzt das? Sondern wenn es im Sinn von ist, gewundert sein auf etwas. Überrascht sein. Ja. Er meint nicht das. Er meint, so, sich negativ darüber wundern, wieso soll, was soll denn das jetzt so in dem Stil?
Ja, ja. Ja. Aber weißt du, das gehört auch nicht im Leidwühlen, weil dann könnte man sich ja die Frage stellen, was hätte anders können werden oder sein? Warum jetzt gerade wieder ich? Und dann bist du einfach sehr schnell in einer Opferhaltung. Ich glaube, es ist von dem Hintergrund zu lesen. Und wie gelingt uns denn das? Sagen wir selbst eine grosse Not, bejahend begrüßen?
Ganz ehrlich, ich glaube, ich bin noch nie in so einer Not gewesen, wo, also weißt du, vielleicht habe ich das Glück, dass ich nicht einfach zu wenig Opferhaltung in mir drin habe, dass es dort schnell einklingt und in den Strudel nach oben irgendwie geht. Und ich habe sicher das Glück, dass ich bis jetzt wenig Not und wenig Leid erlitten habe.
Wobei eben Resilienz hat ja viel mit der Persönlichkeitsstruktur zu tun.
Ja.
Was meinst du, gibt mir das, kommt mir das in der Jugend ein Stück weit mit über, oder ist das genetisch?
Das weiß ich nicht, aber ich glaube, dass es sehr viel mit den eigenen Eltern oder den Bezugspersonen in deiner Kindheit. Das, also, ist ein bisschen meine These. Ich habe das Gefühl, dass ich diesbezüglich sehr viel Grundvertrauen habe mitnehmen von vielen nahen Bezugspersonen. Also ein sehr grosses Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten von außen erlebt. Und ich glaube, das schafft mega viel Selbstvertrauen. Und das führt dann wieder, dass wenn du in einer Scheißsituation bist, dass du halt auch bis zu einem gewissen Grad erkennst, dass du dort wieder irgendwie auf irgendeine Art und Weise rauskommst. Auch wenn du jetzt vielleicht noch nicht genau weißt, wie.
Eben genau. Ich glaube, das ist so die Optik auf Problem, wo entscheidend ist. Nicht, ich habe das Schwein, was bietet mir das Leben oder was mutet mir jetzt das Leben zu, sondern das Umkehren im Sinn, was kann ich am Leben bieten?
Das Spannende ist auch, die Täterhaltung ist oft so prägt. Also wenn es in Konflikt, ich habe das einmal erlebt, in einem Konflikt in einem Team, wo ich begleitet habe, wo wir dann noch mit einer Mediatorin geschafft haben. Und die hat so ein Opfertäter-Dings, Opfertäter-Helfer Dreieck aufgezeichnet und hat gesagt, jetzt in ihrem Konflikt, was haben sie das Gefühl, welche Rolle sind sie, oder? Und der eine hat klar gesagt, ja, ich habe das Gefühl, ich bin in der Opferrolle, und der andere hat gesagt, ja, und ich bin offensichtlich Täter. Also nicht im Sinn von, dass er geschuld ist, sondern dass einfach in dem Konflikt der andere ihm sagt, ja, du machst mir etwas Böses, oder? Und dann nachher hat sie die Frage gestellt, kennen sie das irgendwo aus Konflikt aus ihrer Vergangenheit, dass sie in diese Rolle gebracht werden, sozusagen, oder sich in dieser Rolle fühlen, als Täter oder Täterin oder Opfer. Und beide haben nur also 2 Sekunden überlegt und haben dann sehr eindeutig genickt. Ah, also das finde ich auch spannend, ja, dass es Leute gibt, wo immer wenn sie Konflikt sind, heisst es offensichtlich, du machst etwas Böses, oder?
Ich kann das natürlich jetzt nicht statistisch untermauern, aber du hast sehr oft auch im Strafrecht Leute, die wiederholt Opfer sind. Das ist spannend. Das muss ich mal nachgehen, ob es da irgendeine Statistik dazu gibt, Untersuchungen. Aber ich glaube jetzt, unsere Challenge von diesen 40 Tagen, jetzt sind wir Tag 25, ein bisschen über die Mitte. Also, wenn man dem bewusst mit eigenen Emotionen und Stimmungen das bewusst wahrnimmt, ich glaube, man kann das schon. Das ist schon etwas, was man kann üben. Würdest du das sagen? Also, wir sind dem nicht einfach ausgeliefert. Nein. Wir lernen es ja eben, wir wollen nicht mitschwingen, wir versuchen es aufzufangen. Also, unablässige Übung führt da sicher zu einem anderen Umgang damit.
Ja. Ich glaube, das Wissen, dass wir starke Prägungen haben in diesem Bereich, macht das vielleicht ein bisschen toleranter mit dem, was man mit Übung erreicht. Also, dass man mit Übung kann besser werden in allem, was man hat, das ist klar. Und ich finde, man soll das auch machen, wenn man merkt, hey, ich habe da Potenzial und ich will das verändern an mir, dann soll man da dran üben. Und gleichzeitig, finde ich, darf man auch ein bisschen tolerant sein mit dem, was man mit dieser Übung erreicht. Im Bewusstsein. Also das ist immer das, was ich mit Menschen auch in Trainings, also wenn sie so um Persönlichkeits- oder so Charaktereigenschaften gewesen sind, da gibt es die Leute, die sagen, ja, ich bin einfach, wie ich bin, kann mich nicht verändern. Das ist ja auch eine interessante Haltung. Und dann gibt's auf am anderen Extrem die, wo das Gefühl haben, sie können alles erreichen, wenn sie es nur genug gut trainieren. Und ich habe den Leuten immer versucht, klar zu machen, dass es die Wahrheit irgendwo zwischen ihnen liegt, wahrscheinlich. Also, dass wir halt etwas mitbringen. Und ab dort können wir sozusagen, trainieren. Aber das, was wir mitbringen, gibt auch gewisse Grenzen vor. Und die kann man langsam ein bisschen schieben. Und es ist auch nicht so schlimm, wenn man ab und zu wieder an die eigenen Grenzen stößt.
Also eben der erwähnte Verhaltenstherapeut, der Jens Korsen, der sagt, das Leben ist mein Coach. Und ich meine, wenn du mit dieser Idee jeden Tag aufstehst, dann bist du sehr lernbereit. Mhm. Das ist doch der Widerspruch, den du jetzt gerade ansprichst. Hast du das Ziel und hängst es ganz hoch, ich will das und das erreichen, oder sagst du quasi, das Leben ist mein Coach, ich kann jeden Tag strudeln, fallen, ich stehe wieder auf und probiere es einfach besser und nochmal besser und automatisch verändert sich etwas und du kommst irgendwo an, wo du gar nicht weißt, dass das Ziel gibt. Also weißt, strebst du nach einem Ziel oder ist der Weg das Ziel?
Das wäre noch sehr tief psychologisch. Ich habe noch eine sehr konkrete Frage.
An mich?
Wieso? Nein, also ja, schon an dich, aber über jemand anderes.
Ich verteidige mich durch Schweigen.
Nein. Wieso steht er auf der Stuhluhr, um den Tag zu begrüssen?
Der Jens Korsen?
Ja.
Eben, um sich quasi jeden Morgen bewusst zu machen, das ist das Stuhlritual, sich jeden Morgen bewusst zu machen und erstens mal den Tag zu begrüssen, auch alles auffangen, was kann passieren. Ja, also er steht also, aber er macht... im Stau... Und ja, ja. Böse, böse, blöde, böse, böse Stau, sondern es gehört zum Leben, jetzt stehe ich halt im Stau.
Und einfach zum den Moment bewusst haben, macht er etwas, was er sonst nicht macht, nämlich auf den Stuhl stehen.
einen psychologischen Trick, wenn er dann wirklich im Stau steht, erinnert er sich an den heutigen Morgen und sagt, ich habe es ja willkommen geheißen, den Tag mit allem, was er mir bringt.
Ja, nein, ergo, das, versteht, bringt mir halt das verstehe Stau. Ich alles. Aber wieso auf einem Stuhl oben?
Also ja, das könnte ja sonst etwas, was soll. Früher hat er das Bettkantenritual gemacht.
Das war genau das Gleiche, einfach auf der Bettkante.
Nein, auf der Bettkante hat er sich die Frage gestellt, stehe ich auf oder nicht? Mache ich heute nochmal mit dem Leben oder nicht?
Ach, schön. Ja gut, das macht aber noch Sinn, weil sonst liegst du einfach wieder zurück ins Bett und stirbst. So.
Ja, weil, ja, kannst du ja einfach weiterschlafen. Was wird passieren?
Ja, natürlich.
Also weißt du, es ist gerade darum, aus der Opferhalter, ich habe das Schwein, ich muss. Ja, das sind die Leute, die dann nur noch Dienst nach Vorschrift machen, weil sie die Ärmsten sind. Sondern sagen, ja nein, du musst eigentlich gar nicht.
Ja.
Wenn ich einfach liegen bleibe. Ja. Was passiert? Also ich finde den Jens Korsen, er hat grossartige Bücher geschrieben.
Ja. Cool.
Ich weiß jetzt nicht, wie wir bei ihm gelandet sind, aber.
Ja, wegen dem Stuhl. Das hat mich einfach fasziniert. Genau.
Ich suche es aufs nächste Mal raus.
Komm, wir tun sämtliche die Bücher in den Shownotes verlinken und wünschen jetzt zuerst einmal die nächsten 7 Tage alles Gute, wenig Opfer, wenig Täterhaltung, sondern etwas ganz Offenes zu jedem einzelnen Tag.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.